nicht. Mache dich auf zu denen, die am Rande der Gesellschaft stehen. So lautet das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Und eben haben wir gerade ein paar Beispiele gesehen, in denen es um Menschen am Rande der Gesellschaft ging. Vielen Dank an Ruvim und die Jugendlichen aus unserer Gemeinde, dass ihr uns so eindrücklich das vorgestellt habt. Und lasst uns doch die Herausforderung, die Ruvim uns eben gestellt hat, auch annehmen in den nächsten 4 Tagen. Heute ist aber auch der 4. Advent. Das große Fest steht vor der Tür. Wie weit seid ihr mit euren Vorbereitungen? Dieses Jahr wird ja alles ein wenig anders sein. Als ich den Predigtdienst für diesen Gottesdienst übernommen habe, dachte ich, kurz vor Weihnachten, aber noch in der Adventszeit, da findet sich sicher ein schöner Predigttext, vorweihnachtlich, vielleicht auch mit einem Ausblick auf den noch ausstehenden Advent, die Wiederkunft Christi. Dann kam auch die Predigtreihe dazu, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Erich ist vorhin schon drauf eingegangen. Das ist ja der Vers, der über unsere Adventszeit steht. Und in den letzten Sonntagen haben wir uns aufgemacht zu verschiedenen Gruppen von Menschen. Ich möchte aber noch kurz bei diesem Vers verweilen. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Wenn ich diesen Vers höre, denke ich sofort an Felix Mendelssohn Bartholdy und das Paulus-Oratorium. Freunde der klassischen Musik werden mir sicher zustimmen, dass er diesen Vers wunderbar vertont hat. Und allen anderen empfehle ich, heute Nachmittag beim Adventstee, wenn ihr eine Kerze anzündet, mal in diese Musik reinzuhören. Gibt's auch bei Spotify. Wenn man wie Mendelssohn noch den 2. Vers dazu nimmt, dann heißt das im Zusammenhang, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Einen besseren Vers für die diesjährige Adventszeit kann man nicht finden. Eine trefflichere Beschreibung des Zustandes unserer Welt in Verbindung mit der Hoffnung, die wir an Weihnachten feiern. Jesus Christus, der Licht in unsere Dunkelheit bringt. Vielen Dank, Erich, dass du diesen Vers für uns ausgesucht hast. Für mich stellte sich aber das Problem jetzt, wie verbinde ich die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit dem Ausblick auf den noch ausstehenden Advent, wenn Jesus wiederkommt, mit dem Thema des heutigen Gottesdienstes, mache dich auf zu denen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ich habe einen wunderbaren Text gefunden, der alle Aspekte vereint. Ein Ausblick auf das Reich Gottes, ein Fest und Leute, die am Rande der Gesellschaft stehen. Hat jemand schon eine Idee? Das große Abendmahl. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn ist alles bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die geladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Mir persönlich ist dieses Gleichnis in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich Religionslehrerin bin. Und in dem Buch für die Oberstufe, mit dem ich seit einigen Jahren arbeite, findet sich dieses Gleichnis als Beispiel für die Gleichnisse vom Reich Gottes. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Schülern das Thema Jesus Christus behandle, also in jedem Oberstufenkurs, alle 2 Jahre, werde ich mit dieser Geschichte konfrontiert. Und jedes Mal entdecke ich mit meinen Schülern neue Aspekte. Ich hoffe, ich kann euch heute auch ein paar Impulse zu dieser Geschichte geben. Und ich wünsche mir, dass jeder von euch sich an einer Stelle einklinken und etwas für sein Leben herausziehen kann. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Bibel, dein Wort gegeben hast. Und danke, Jesus, dass du in den Gleichnissen über das Reich Gottes gesprochen hast und uns die Möglichkeit gegeben hast, uns immer wieder neu darin zu entdecken. Heiliger Geist, sprich du nun zu uns. Erfülle unsere Herzen und Sinne mit dem, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Da veranstaltet einer ein großes Fest. Zum Kontext der Geschichte kurz. Das Gleichnis vom großen Abendmahl steht im 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Nehmt euch heute Nachmittag, nachdem ihr Mendelssohn gehört habt, ruhig noch ein bisschen mehr Zeit und lest es nochmal in Ruhe nach. Es ist Sabbat, der jüdische Sonntag. Jesus ist zum Essen eingeladen im Haus eines Oberen der Pharisäer. Die Pharisäer sind ja die, die im Neuen Testament oft sehr schlecht wegkommen. Denn Jesus kam mit seiner ungewöhnlichen Art, die Tora auszulegen, häufig mit ihnen in Konflikt. Auch in dieser Geschichte ist es nicht anders. Die Situation ist von Anfang an schon etwas angespannt. Sie achteten auf ihn, steht bei Luther. Sie lauerten auf ihn, steht sogar in der Elberfelder Übersetzung. Paratereo, das Verb, was da im Griechischen steht, heißt genau Acht geben, beobachten, auflauern. Das ist das, was die Pharisäer an dieser Stelle mit Jesus machen. Und Jesus macht seinem Ruf alle Ehre. Gleich zu Beginn des Festes begeht er ein Fauxpas. Er heilt einen Wassersüchtigen und das am Sabbat. In den Augen seiner Gastgeber eine Provokation. Jesus versucht, mit den Pharisäern ins Gespräch zu kommen, aber die lehnen jegliches Gespräch ab. Dann beobachtet Jesus die Gäste. Sie kabbeln sich um die Sitzordnung. Jeder möchte oben an der Tafel auf dem Ehrenplatz sitzen. Und Jesus erzählt erstmal gleich das erste Gleichnis und macht den Gästen deutlich, dass sie ein bisschen bescheidener sein sollten. Dann wendet sich Jesus dem Gastgeber zu und sagt ihm, er habe die falschen Leute eingeladen. Er soll nicht seine Freunde, Verwandten, reiche Nachbarn einladen, sondern arme, verkrüppelte, lahme und blinde. Die Leute vom Rande der Gesellschaft, die dann nachher auch in dem Gleichnis vorkommen. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten, verkündet Jesus seinem Gastgeber. Und genau an dieser Stelle setzt unser Predigttext ein. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Einer der Anwesenden, er wird nicht näher beschrieben, wendet sich Jesus zu, spannt einen Bogen von der Verheißung, die Jesus eben gegeben hat, dann wirst du selig sein, über die Situation des Abendessens zum zentralen Thema von Jesu Verkündigung, dem Reich Gottes. Ein geschickter Schachzug, der die Situation vielleicht ein wenig entschärfen sollte. Habt ihr die Situation vor Augen? Ich wäre echt gern dabei gewesen. Ein feierliches Abendessen im Hause eines angesehenen Pharisäers. Jesus steht schon unter Beobachtung und er macht seinem Ruf alle Ehre. Er provoziert die Anwesenden durch diese Heilung am Sabbat. dann führt er den Gästen vor Augen, dass sie es an Bescheidenheit mangeln lassen. Und schließlich sagt er dem Gastgeber, er hat die falschen Leute eingeladen. Die Atmosphäre muss doch grandios gewesen sein. Schlimmer kann es auch nicht werden, wenn die ganze Familie Weihnachten an einem Tisch sitzt. Dieses Jahr ja nicht, aber sonst. Und jetzt kommt dieser nicht weiter bekannte Gast, der versucht, die Wogen wieder zu glätten. Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. So einen Gast zu haben, ist doch großartig. In meiner Familie hat meine Mutter immer darauf geachtet, dass sie, wenn bei einer Feier verschiedene ausgeprägte Charaktere aufeinander trafen, auch immer den einen oder anderen zur Verdünnung eingeladen hat. Das ist nicht abwertend gemeint. Solche Leute haben eine ganz wichtige Rolle. Inwiefern ich mich zur Verdünnung eigne, das müsst ihr nachher mal meinen Mann fragen. Aber vielleicht ist das die Möglichkeit, wo du dich heute schon einklinken kannst. Wie ist das beim großen Familienfest? Bist du eher jemand, der die Stimmung anheizt oder der die Wogen glättet? Vielleicht ist Letzteres ja deine Aufgabe für die nächsten Tage. Zurück zum Text. Das Reich Gottes, das ist den Anwesenden klar, liegt in der Zukunft. Eines Tages nach dem großen Endgericht wird es anbrechen. Davon haben die Propheten schon seit Jahrhunderten gesprochen. Wer da den Sabbat feiern, das Brot essen darf, ist wirklich zu beneiden. Und Jesus, er nimmt diesen Ausspruch dankend an und erzählt ganz der Rabbi, der er ist, das Gleichnis vom großen Abendmahl, um seinen Zuhörern das Reich Gottes zu veranschaulichen. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist bereit. Wenn wir den Begriff Abendmahl hören, dann denken wir wahrscheinlich an das letzte Abendmahl. Deipnon, der Begriff, der hier verwendet wird, bedeutet Essen, Mahlzeit, besonders die Hauptmahlzeit gegen Sonnenuntergang. Darauf ist Hans-Peter schon vor 2 Wochen in seiner Predigt eingegangen. Vielleicht erinnert ihr euch. Das Gleichnis beginnt damit, dass ein Mensch ein großes Festessen veranstaltet und viele Leute dazu einlädt. Es ist also eigentlich genau die Situation, in der sich Jesus und seine Zuhörer gerade befinden. Vielleicht waren auch in diesem Fall die Gäste von einem Knecht des Gastgebers kurz vor Beginn der Feier nochmal an das Fest erinnert worden. Wir schicken ja heute eher eine E-Mail oder, wenn wir ein bisschen jünger sind, eine WhatsApp. Aber gerade wenn der Termin schon vor einiger Zeit ausgemacht worden ist, vergewissern wir uns doch gerne kurz vorher nochmal, dass der andere die Verabredung nicht vergessen hat. Was erfahren wir bei diesem ersten Punkt über das Reich Gottes? Das Reich Gottes wird mit einem Fest verglichen. Nicht nur an dieser Stelle, auch beim letzten Abendmahl kurz vor seiner Verhaftung zieht Jesus diesen Vergleich. Ein Fest bedeutet Essen und Trinken und vor allem Gemeinschaft. Reich Gottes bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott. Gott ist der, der das Fest veranstaltet. Gott lädt uns ein. Gott lädt dich ein. Und Gott schickt seinen Knecht, um die Geladenen an das Fest zu erinnern. Dieser Knecht, das waren die Propheten, das war oder das ist Jesus, das kannst aber auch du sein. Vielleicht ist auch das deine Aufgabe für die nächsten Tage. Sei ein Knecht Gottes und erinnere die Menschen in deiner Umgebung daran, dass sie zum Fest eingeladen sind. Zweitens, kurz vor knapp kommen die Absagen. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Kennen wir das? Wir planen ein großes Fest und kurz vor knapp kommen die Absagen. Ich persönlich kenne das gut von meinen Geburtstagsfeiern. Ich habe kurz vor Weihnachten Geburtstag zu einer Zeit, wo normalerweise alle schon so viele Weihnachtsfeiern hatten und überhaupt total im Stress sind, dass sie keine Kapazität für ein weiteres Kaffeetrinken haben. Anfangs habe ich das meinen Freundinnen echt übel genommen, aber mittlerweile weiß ich Bescheid und ich lade immer ein paar mehr ein, weil ich sowieso weiß, ein Drittel sagt ab. Wenn jetzt tatsächlich mal alle kommen würden, dann hätte ich zu wenig Platz. Aber in diesem Fall handelt es sich ja nicht um ein jährlich wiederkehrendes Kaffeetrinken, sondern um ein einmaliges Fest, die große Party, das Fest des Lebens. Schön blöd, wenn man das versäumt. Schauen wir uns die Absagen ein wenig näher an. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Die ersten beiden bitten wenigstens noch um Entschuldigung. Der dritte nicht einmal das. Die Gründe scheinen in unseren Augen doch ein wenig schwach. Das ist nichts Kurzfristiges wie eine plötzlich akute Magen-Darm-Grippe und auch nichts, was man auf den nächsten Tag nicht hätte verschieben können. Die typisch evangelikale Auslegung wäre jetzt: Welche Entschuldigungen schieben wir vor, um uns vor der Gemeinschaft mit Gott zu drücken? Das ist eine berechtigte Frage, die man sich auch immer wieder stellen kann. Und vielleicht ist es auch die Frage, die Gott dir heute stellt. Welche Entschuldigung schiebst du vor? Interessanter finde ich die Frage: Auf was verzichten diese Leute, wenn sie zu Hause bleiben? Ein Acker, 5 Jochochsen, eine Frau. Heute würde man vielleicht sagen, ein neues Haus, ein neues Auto, ein neues Smartphone. Das sind ja alles Sachen, über die man sich freuen kann, auf die man vielleicht lange hingearbeitet hat. Und es ist nichts Verwerfliches daran, sich über so etwas zu freuen. Aber es ist eine sehr einseitige Freude. Ich habe dieses Schnäppchen gemacht und das Haus, das Auto, das Smartphone gehört jetzt mir. Es ist eine individuelle, selbst erworbene Freude. Die große Party, das Fest des Lebens dagegen, das ist Spaß und Freude, die ich mit anderen teile. Freude, die ich niemandem wegnehme. Freude, die wir gemeinsam erleben. Freude, für die ich nichts leisten kann oder muss. Freude, die mir von Gott geschenkt wird. Ich muss mich also entscheiden zwischen 2 Arten von Freude. Die Freude, die ich durch meine eigene Leistung erlangt habe, oder die Freude, die mir von Gott geschenkt wird. Aber vielleicht hast du dich ja schon längst ausgeklinkt und denkst, was redet die da vorne die ganze Zeit von Freude und von einem Fest des Lebens? Mein Leben ist kein Fest. Es ist eher ein Trauerspiel. Und dieses Jahr 2020 hat das Ganze auch nicht besser gemacht. Dann lass dir heute sagen, auch du bist eingeladen. Gerade du. Gott möchte gemeinsam mit dir das Fest des Lebens feiern. Denn darin besteht das Fest, dass du Kontakt mit Gott bekommst, dass du seine Zusage hörst: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Alle sind eingeladen. Das zeigt auch der Fortgang der Geschichte. Dann eben zu den Hecken und Zäunen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die geladen waren, wird das Abendmahl schmecken. Wer von euch kennt den Schlunz? Der Schlunz ist ein Junge, der sein Gedächtnis verloren hat und von der Familie Schmidtsteiner aufgenommen wird. Er hat keine Ahnung von Gott und Christsein und saugt alles, was er bei den Schmidtsteiners über Jesus hört, wie ein trockener Schwamm auf. Und er ist bereit, die Sachen, die er im Kindergottesdienst hört, wirklich auszuprobieren. Als die Schmidtsteiners ein Gartenfest planen, macht er genau das, was der Knecht in diesem Gleichnis tut. Er geht zu den Hecken und Zäunen und lädt, zum Schrecken seiner Pflegeeltern, alle ein, die er dort findet. Es wird eine wirklich interessante Gartenparty. Auch für diesen Abschnitt gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Aus meiner Kindheit kenne ich den erhobenen Zeigefinger. Gott wird zornig. Da die Geladenen, die Frommen, nicht kommen, lädt er andere ein. Und im letzten Vers sagt er es ganz deutlich: Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Also, aufpasse, sonst bist du nicht dabei. Es kann sein, dass Gott dich heute durch diese Predigt warnen will. Dieser letzte Satz ist unangenehm. So unangenehm, dass viele Prediger ihn einfach weglassen. Aber er steht geschrieben. Und ich finde es problematisch, Sätze einfach wegzulassen, nur weil sie unangenehm sind. Gott zwingt niemandem seine Gemeinschaft auf. Wer nicht kommen will, ist eben nicht dabei. In meiner Jugendzeit setzte sich mehr der Gedanke durch, jeder ist zum Fest geladen. Gerade die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen, die von den Landstraßen und Zäunen, die in der Gesellschaft nichts zählen. Erinnert ihr euch noch an den alten Jugendkreisschlager von Manfred Siebald? Leben im Schatten, sterben auf Raten oder je nach pubertären Rebellionsphasen, leben im Schatten, sterben auf Ratten. Dort heißt es im Refrain: Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Jeder ist zum Fest geladen, gerade auch die, die in der Gesellschaft nichts zählen. Das ist ohne Zweifel richtig, aber es birgt auch eine Gefahr. Ich schiebe die Verantwortung auf Gott. Er ist ja schließlich der Herr aus dem Gleichnis, der das große Fest veranstaltet. Gott lädt alle ein, besonders die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen. Prima, dann muss ich ja nichts mehr tun. Oder müssen wir uns doch auch den Hausherrn als Vorbild nehmen, so wie der Schlunz es macht? Ist das theologisch korrekt? Dürfen wir jetzt Weihnachten nicht mit unseren Familien feiern, sondern müssen die Leute von den Zäunen und Hecken einladen, aber nicht zu viele und auch nur aus einem Haushalt? Das Thema unseres Gottesdienstes heißt ja: Mache dich auf zu denen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Wir können uns jetzt natürlich zurücklegen und sagen: Gott sei Dank und dem Ehepaar Drüssel mit ihrem Team. Wir haben ja als Gemeinde das Frühstück im Winter. Wir laden ja alle ein. Vielen Dank, Angelika und Bernhard, auch nochmal von meiner Seite, dass ihr mit eurem Team die Leute vom Rande der Gesellschaft einladet und uns als Gemeinde auch die Möglichkeit gibt, diakonisch aktiv zu werden. Denn auch das, was ich vorhin gesagt habe, ist ja richtig. Gott lädt jeden ein. Jeder ist willkommen. Gerade auch die, die in unserer Welt nicht zählen. Die, auf die wir manchmal heimlich sogar herabsehen. Aber wenn wir uns als Christen bezeichnen, als Nachfolger, als Jünger Jesu Christi, dann müssen wir uns auch den Hausherrn als Vorbild nehmen. Vielleicht ist das auch die Stelle, an der Gott dich heute herausfordert. Auf wen soll ich heute zugehen? Wen soll ich in den nächsten Tagen vielleicht mal anrufen oder mit einem kleinen Geschenk erfreuen? Einladungen zum Feier sind ja in diesem Jahr ein bisschen schwierig, aber der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Wo muss ich lernen, Menschen in meiner Umgebung mit den Augen Gottes zu sehen? Die Schwiegermutter, den Paketboten oder vielleicht tatsächlich den Obdachlosen in der jetzt leeren Fußgängerzone? Einladung zum Fest des Lebens. An welcher Stelle fühlst du dich heute angesprochen? Das ist ja das Großartige an den Gleichnissen, die Jesus erzählt. Der Hörer hat die Möglichkeit, sich an einer Stelle mit der Geschichte zu identifizieren. Und das kann sich im Laufe des Lebens auch immer wieder ändern. An welcher Stelle willst du dich heute einklinken? Bist du ein Gast, der abgesagt hat, der lieber seine eigene Freude genießen will? Gehörst du zu denen, die erst in der zweiten oder dritten Charge geladen sind, aber dafür die Einladung annehmen? Oder hast du das Gefühl, dass du dir den Gastgeber als Vorbild nehmen solltest? Wir haben ja in dieser Adventsreihe jede Woche eine Challenge für euch. Und Ruvim hat euch heute vorhin ja schon eine gestellt. Wenn du den Eindruck hast, diese Challenge von Ruvim, das ist nichts für mich, fühlst du dich vielleicht eher von einer der folgenden Fragen angesprochen. Wir wollen ja nicht, dass du ohne irgendeine Herausforderung in die nächsten Tage gehst. Ich habe einfach noch mal ein paar Fragen in den Raum gestellt. Guck mal, was vielleicht auf dich zutrifft. Wo kann ich in der nächsten Woche der Gast sein, der die Wogen glättet, wenn die Atmosphäre zu spannungsgeladen wird? Wo kann ich in der nächsten Woche der Knecht sein und Menschen an die Einladung zum Fest des Lebens erinnern? Wo kann ich in der nächsten Woche die Menschen, denen ich begegne, mit Gottes Augen sehen? Wie kann ich ganz persönlich in der nächsten Woche auf Gottes Einladung zum Fest des Lebens reagieren? Die Einladung steht. Es geht um nichts Geringeres als um das Reich Gottes. Und das Tolle ist, seit Jesus auf diese Erde gekommen ist, hat die Party begonnen. Auch du bist eingeladen. Machst du mit? Amen.